Martin Bäumer ist der Nächste.
Herr Wasser, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Queckemeyer, wenn zwei das Gleiche tun, ist das auch heute nicht dasselbe. Das, was Sie damals gefordert haben, enthielt nur das Thema Brandschutz. Bei uns ist aber das Thema Gebäudetechnik drin. Insofern, glaube ich, gibt es keinen Anlass, dass Sie das, was wir heute vorschlagen, mit dem vergleichen, was Sie mal vorgeschlagen haben. Zweite Bemerkung. Ich finde den Fehler, sagt man bei uns, wenn Dinge offensichtlich sind. Mein Kollege Johannes Eichholz hat es vorhin gesagt. Lange Zeit war es irgendwie gar nicht möglich zu ermitteln, was so ein Neubau kostet. Und dann erteilt man einem Büro einen Auftrag und oh Wunder, die wissen das dann. Und das soll dann auch belastbar sein, indem es nämlich gegen die Variante Sanierung gestellt wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, an der Stelle hätte ich gesagt, kann sein, muss aber nicht. Und letztendlich Zweifel sind mir gekommen, als ich dann letzte Woche das Vergnügen hatte, den Kollegen Lammerskitten im Ausschuss für P&O zu vertreten. Denn da muss ich sagen, da bin ich neutral reingegangen und war am Ende völlig desillusioniert. Denn das, was da erzählt worden ist, hat in vielen Punkten die Chance, vielleicht nicht so zu sein, wie es eigentlich gemeint war. Da ist einmal das Thema Vergleich. Wir machen hier, und das hat der Kollege Lührmann auch zu Recht gesagt, natürlich den Fehler, dass wir eine bereits fortgeführte Planung mit einer fiktiven Neubaulösung vergleichen. Das kann nicht gut gehen. Natürlich wird da der Neubau am Ende des Tages immer verlieren. Zweiter Punkt. Wir tun ja quasi so, als wenn der Neubau genauso wäre wie das jetzt vorhandene Kreishaus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wer das glaubt, geht völlig in die Irre. Denn das, was man hier völlig neu bauen würde, hätte ein völlig anderes Verhältnis von Außenhülle zu Volumen mit der Konsequenz, dass die Energieeffizienz eines so neu gebauten Kreishauses deutlich besser wäre, vermutlich 15-20%, als das, was wir hier nach der Sanierung haben werden. Dritter Punkt. Von was sind wir eigentlich bei einem möglichen Neubau ausgegangen? Auch von 35.000 Quadratmeter Fläche, oder müsste man einen Neubau nicht kleiner dimensionieren? Einmal wegen des Themas New Work vielleicht 5.000 bis 7.000 Quadratmeter weniger und zum Zweiten vielleicht wegen des Themas Rettungsleitstelle. Wenn wir hier sanieren, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann haben wir auch in Zukunft ein Gebäude, das genauso groß ist wie heute, und dann stellt man sich schon die Frage, ob das klug ist. Vierter Punkt. Warum wird eigentlich in diesem Gutachten von dem Unternehmen auf der einen Seite gesagt, wir müssten für einen Neubau 10.000 Quadratmeter neu kaufen für 450 Euro Quadratmeter? Aber wenn das Grundstück, was dann hier ist und was dann vielleicht plan gemacht wird, weil das alte Kreishaus abgerissen wird, dann verkaufen wir das nur für 118 Euro pro Quadratmeter. Ich bin vielleicht in der Ausschusssitzung nicht verstanden worden, aber ich finde das schon bemerkenswert, weil wenn man natürlich 200 Euro mehr bekommen könnte für 30.000 Quadratmeter, dann wäre das schon eine ganze Menge Geld mehr, was man dann nicht verzinsen müsste, aber irgendwie war das bei diesem Gutachten nicht gefragt. Und dann das Thema Interimslösung. Also wenn wir 1.000 Arbeitsplätze haben, die wir in 4 Bauabschnitten sanieren wollen, dann müssen wir wahrscheinlich immer ungefähr 1/4 der Personen, die hier arbeiten, auslagern. Wenn man das mal kalkuliert mit Fremdanmietungen von 8.750 Quadratmeter pro Sanierungsgruppe, dann müsste man bei 12 Euro Quadratmeter dafür 1,26 Millionen Euro ausgeben im Jahr. Im Gutachten steht die Hälfte. Auch das, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht eine Geschichte, die man hinterfragen müsste. Und bei dem Thema Betriebskosten habe ich mich ehrlicherweise gewundert, warum ein Neubau die gleichen oder höhere Betriebskosten haben soll als ein saniertes Kreishaus. Nee, meine sehr geehrten Damen und Herren, das, was uns hier im Gutachten vorgelegt worden ist, hat nicht die Qualität gehabt, dass es uns überzeugen konnte. Und das hat am Ende des Tages dazu geführt, dass wir als CDU-Fraktion vor dem Hintergrund, dass wir ja, das haben wir heute Morgen oder heute Mittag, heute Nachmittag schon diskutiert, an anderer Stelle, dass wir wenig Geld haben, dass wir überhaupt nicht wissen, wie hoch denn die Sanierungskosten am Ende des Tages sein werden, dass die Sanierungskosten völlig unkalkulierbar sind. Und dass mir an der Ausschusssitzung auch keiner sagen konnte, wer denn dafür haftet, dass die Zahlen, die wir dann vorgelegt bekommen haben, eingehalten werden, haben wir gesagt, nee, das kann hier so nicht sein. Das müssen wir anders machen. Wir wollen nicht zurück auf Los, aber wir wollen, dass wir Maß und Mitte wiederfinden und so wenig wie möglich Geld ausgeben. Denn ehrlicherweise ist das ja hier nicht so, dass man den Menschen, die hier arbeiten, das Arbeiten hier nicht zumuten kann. Und weil wir das Gefühl haben, dass auch in anderen Fraktionen vielleicht Menschen sein könnten, die das so ähnlich so wie wir sehen, möchten wir als CDU-Fraktion, die geschlossen hinter unserem Antrag steht, beantragen, dass wir zu dieser Abstimmung geheim abstimmen, weil das den Kolleginnen und Kollegen, die das zu entscheiden haben, die Chance gibt, vielleicht abseits eines Fraktionszwanges die Entscheidung zu treffen, die richtig und vernünftig ist. Vielen Dank.
Vielen Dank, Martin. Die nächste auf der Liste wäre Birgit Wortmann und dann hätte Detert das Wort. Weitere Wortbeiträge hierzu, zu diesem Top?
Sehr geehrte Landrätin, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Wir sprechen heute schon wieder über die Sanierung des Kreishauses. Warum eigentlich? Ich bin seit 2021 hier im Kreistag. Ich habe noch mal nachgeschaut. Allein das Planungsbüro ist schon seit Ende 2018 beauftragt und mit der Planung beschäftigt. Wir haben schon vorhin gehört, es wurden Synergien besprochen, es wurden Varianten verglichen und zwar nicht erst jetzt mit dem aktuellen Gutachten, sondern schon damals wurden Varianten verglichen und auch da wurden Kostenschätzungen angesetzt, um einen Neubau mit einer Sanierung zu vergleichen. Woher diese Vorstellung kommt, dass keine Kosten ermittelt worden sind, weiß ich nicht. Von der CDU wird immer gefordert, dass wir Experten damit beauftragen sollten, das Ganze sich doch mal anzugucken. Ich bin Architektin. Ich habe auch in dieser kleinen Gruppe diesen ganzen Prozess, seit ich hier im Kreistag bin, begleitet. Ich fühle mich sehr gut begleitet vom Planungsbüro Assmann. Man kann auch nachgucken, also das ist kein Büro, was jetzt zum ersten Mal eine solche Sanierung begleitet. Das ist auch kein Büro, was noch nie einen Neubau eines Verwaltungsgebäudes begleitet hat. Sondern die haben tatsächlich Erfahrung in diesem Bereich. Und auch das aktuelle Gutachten, wenn man sich das anschaut, das sind Gutachter, die sich schon öfters mit diesem Thema beschäftigt haben und ziemlich genau wissen, worüber sie da reden. Von der CDU habe ich jetzt noch keinen einzigen Experten genannt bekommen, auf den sich die CDU-Meinung stützt. Das stand in der Zeitung. Also beruft sich die CDU auf Experten, die per Zuruf über die Zeitung irgendwelche Behauptungen in den Raum stellen. Das sind die Experten, auf die sich die CDU beruft. Das sind Experten, die das aus eigener Motivation tun und vielleicht auch hoffen, vielleicht einen Auftrag zu bekommen. Meines Wissens ist so ein vernünftiger und verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeldern nicht gedacht, dass man sich durch irgendwelche Zurufe Aufträge verschafft und dass eine Fraktion diese Zurufe auch noch unterstützt. Das Planungsbüro ist ordnungsgemäß über eine europaweite Ausschreibung ermittelt worden und der Auftrag ist vergeben worden. Was gibt es daran anzuzweifeln? Und es gibt dazu Beschlüsse aus verschiedensten Ausschüssen, aus verschiedenen Kreistagen. Also es sind Entscheidungen getroffen worden. Und das, was ich aus meiner Berufspraxis kenne als Architektin, ist, dass ein Projekt umso teurer wird, je öfter man Entscheidungen umwirft, verändert, wieder zurückgeht, nochmal alles ganz neu plant. Das sind die Kostentreiber eines Projektes, und zwar die Hauptkostentreiber. Die besten Projekte sind die, wo der Bauherr einfach Entscheidungen trifft und diese Entscheidungen dann im optimalen Fall umsetzt, und zwar diese Entscheidung, die getroffen wurde. Und aus dieser Entscheidung die optimale Variante wählt. Dieses Vor-Zurück treibt die Kosten in die Höhe. Und es wundert mich tatsächlich, dass die CDU bei der angespannten Haushaltslage ernsthaft die teuerste Variante aus dem Gutachten fordert. Mit welcher Begründung? Die Sanierung, und zwar die umfassende Sanierung, nicht die Teilsanierung, ist die wirtschaftlichste, die nachhaltigste und die sinnvollste Variante, die wir hier umsetzen können. Im Ausschuss habe ich auch beispielsweise viel gehört über diesen tollen Standort. Martin hat es ja vorhin auch angesprochen, dass dieses Grundstück alleine unglaublich viel wert ist. Das ist viel wert, weil es hier ein Top-Standort ist. Und ganz ernsthaft, aus welchem völlig irren Grund sollten wir diesen Top-Standort aufgeben? Warum sollen wir auf diesen Top-Standort verzichten? Denn dieses Haus hat eine hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und das liegt besonders an dieser Lage. Wir können gerne irgendwo auf der grünen Wiese einen Standort finden und versuchen, dort die gleichen Bedingungen herzustellen und hoffen, dass die Mitarbeiter das akzeptieren. Über das Thema ÖPNV haben wir vorhin schon gesprochen. Hier ist ein ÖPNV-Anschluss gegeben. Hier ist die Möglichkeit gegeben, für viele Mitarbeiter mit dem Fahrrad zu kommen. Hier ist auch die Möglichkeit gegeben, eine gute Erreichbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger zu haben. Warum sollen wir diesen Standort aufgeben? Dann haben wir vorhin auch noch gehört, wie weit die Planung fortgeschritten ist. Wir haben auch die Mitarbeitenden sind hier mitgenommen worden über die letzten Jahre. Und die müssen diese ganze Sanierung tragen. Wenn wir denen jetzt vor den Kopf hauen, dass es nur eine Minimalsanierung gibt, dass sie mit den alten Teppichböden leben müssen, dass sie mit den alten, nicht mehr zeitgemäßen Zuschnitten der Büros leben müssen, kann man das machen. Dann kann man aber auch zusehen, wie sich die Mitarbeitenden umschauen und bei anderen Kommunen, wie beispielsweise die Stadt Münster, die andere Arbeitsbedingungen bietet, vielleicht was suchen. Vielen Dank.
Weitere Wortmeldungen in dieser Debatte? Dann würde ich die Rednerliste danach schließen. Markus Ong.
Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, meine Damen und Herren, ich möchte nur 2, 3 kurze Anmerkungen machen, weil das würde ich gerne noch mal klarstellen. Wir haben da intensiv diskutiert in den letzten Jahren und ich habe Respekt vor all denjenigen, die in dieser Arbeitsgruppe so intensiv gearbeitet haben, fraktionsübergreifend. Teilweise durfte ich dabei sein, haben viel Arbeit geleistet. Also das habe ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt. Nichtsdestotrotz, weil uns immer wieder Punkte in den bisherigen Unterlagen, wo wir Punkte hatten, wo wir skeptisch waren, wo Unstimmigkeiten waren, haben wir uns aufgrund dieses Volumens und auch wenn der Breitbandausbau vielleicht vom Volumen etwas größer ist, ist das Thema Kreishaus einer der größten Projekte. Und wir haben, und deswegen würde ich gerne an der Stelle, und deswegen habe ich mich gemeldet, also von Zuruf, auf Zuruf irgendwas machen, bin ich ganz weit weg. Wir sind mit mehreren Kollegen zu verschiedensten Unternehmen gefahren, teilweise zwischen Weihnachten und Neujahr, haben mehrere Stunden dort verbracht, haben uns die Unterlagen angeguckt und haben von mehreren Unternehmen, die diese Gebäude bereits mehrfach gebaut haben, einfach mal Fakten liefern lassen, warum die Unterlagen an der einen oder anderen Stelle unstimmig sind. Und nachdem wir das beim ersten Unternehmen gemacht haben und man ja auch den Eindruck haben könnte, naja gut, kann ja auch falsch liegen, sind wir zum zweiten gefahren. Der wusste nichts von den Ergebnissen des ersten Gesprächs und der sagt, das ist unstimmig, was ihr hier aus der Verwaltung bekommt. Da sind Fehler drin. Der zweite. Letzte Woche habe ich mit einem Unternehmen gesprochen, aus dem nördlichen Ruhrgebiet. Abends, noch relativ lange, bis kurz vor Mitternacht, die Unterlagen durchgegangen, diese PSPC-Sachen. Der sagt, das ist einfach schlecht gemacht. Das ist inhaltlich schlecht. Und wenn wir dann über einen Betrag so groß sprechen und Leute, die das schon mal gemacht haben, und ich habe so ein Haus noch nie gebaut, ich darf zwar jetzt nicht abfragen, aber ich glaube, so viele Meldungen würden hier nicht hochgehen, die schon mal ein Kreishaus gebaut haben oder saniert haben. Also verlasse ich mich doch gerne auf die Leute, die sowas schon mal gemacht haben. Und dann frage ich nicht ein, sondern 4. Und 4 sagen mir alle, das, was da auf dem Tisch liegt zur Sanierung, ist nicht passend zu dem, was zum Thema Neubau steht. Das ist nicht ausgearbeitet. Und dann habe ich doch Bauchschmerzen bei so einem Betrag und das ist meine Motivation. Mir geht es nicht darum, mich irgendwann zu ärgern und auch nicht auf Zuruf, sondern wir haben lange diskutiert. Ich habe hier mit mehreren Leuten, bin ich abends unterwegs gewesen, mehrere Abende. Und wir haben uns ernsthaft Sorgen gemacht, um das Thema bei so einem Thema zuzustimmen. Und das ist die Begründung, weil uns so ein großes Projekt natürlich belastet und wenn es richtig ist, stimmen wir großen Projekten auch zu, dann geben wir die auch mit. Aber wir haben verlässlich belastbare Informationen, dass das nicht der richtige Weg ist. Und dann muss man auch dagegen stimmen. Und da muss man auch, und nochmal, wir haben ja vorher auch auf der Basis abgestimmt und haben dann vorher zu anderen Ergebnissen gekommen, weil wir ja natürlich auch der Arbeit gefolgt sind. Aber wenn wir neue Erkenntnisse haben und die bei so einem großen Projekt zu neuen Ergebnissen kommen, dann muss man doch in der Lage sein, auch an der Stelle zu sagen, nee, so eben nicht. Und das ist doch der Grund. Also von daher, da wäre ich nochmal Da bitte ich nochmal drum, ich glaube, dass es hier viele Leute im Kreistag gibt, aus verschiedenen Fraktionen, die ernsthaft Sorge haben, hier die richtige Entscheidung zu treffen. Und deswegen würde ich darum bitten, dass wir da auch ernsthaft mit umgehen, mit allen Meinungen und auch unterschiedlichen, auch wenn das Ergebnis gleich ist, wie es ist. Ich glaube, und deswegen auch nochmal die geheime Wahl. Jeder muss bei so einem Betrag nochmal sagen können, halte ich den Weg für richtig oder den? Und das ist die Möglichkeit. Und deswegen ist mir das wichtig, dass wir da mit aller Ernsthaftigkeit diskutieren und sprechen. Und deswegen habe ich jetzt auch meine Redezeit schon beendet, weil das Wichtigste habe ich gesagt. Danke.
Vielen Dank, Matthias Seestern-Pauli, als voraussichtlich letzter Redner der Debatte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Landrätin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erstmal, Markus, vielen Dank für deinen Wortbeitrag. Ich fand ihn ruhig und aus dieser Sicht heraus grundsätzlich nachvollziehbar. Und in dem Zusammenhang kann ich auch sagen, ich kann jeden verstehen, der bei der geplanten Bausumme von über 100 Millionen Euro erstmal ein Störgefühl hat. Habe ich übrigens auch. Und ich denke, dass dem Antrag der CDU auch dieses Störgefühl im Grundsatz zugrunde liegt. Und der erste Impuls, als ich den Antrag der CDU gelesen habe, war auch, und ich glaube, das geht vielen Menschen im Kreistag hier so, aber auch da draußen unter den Bürgerinnen und Bürgern, es wäre ja schön, wenn es denn reichen würde. Der Punkt ist nur, und das ist das Problem, nach meiner festen Überzeugung und nach Überzeugung der FDP-CDW-Gruppe tut es das aber nicht. Und das haben wir in anderen Wortbeiträgen auch gehört. Wir verschieben aller Wahrscheinlichkeit nach das Problem und die Herausforderung dann wahrscheinlich mit höheren Kosten, dieses Problem nur in die Zukunft. Nach allem, was wir heute wissen, und das ist der Maßstab dessen, woran wir uns orientieren können und sollten, ist es unwirtschaftlicher, wenn wir heute nicht die Sanierung, wie es beantragt und vorgelegt wurde, seitens der Verwaltung weiter umsetzen. Und deswegen werden wir dem auch weiter so zustimmen. Und vor allem, und das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, nachdem wir als Kreistag in der letzten Sitzung noch die Prüfung der Prüfung beschlossen haben und wir auch dafür ein sehr eindeutiges Ergebnis erhalten haben. Es ist ja nicht ganz klar, ob es hier gleich eine Mehrheit von einem Drittel für eine geheime Abstimmung gibt. Für den Fall, dass das nicht der Fall sein sollte, möchten wir namentliche Abstimmung beantragen, weil wir schon der Meinung sind, dass es der Transparenz dient, auch gerade bei einem so wichtigen Projekt, was auch so breit öffentlich diskutiert wird, dass die Menschen erwarten können, zu wissen, wie die Kreistagsabgeordneten entscheiden. Weil aber die geheime Abstimmung vorgeht, glaube ich, würde als erstes darüber abgestimmt werden. Für den Fall, dass nein, würden wir namentliche Abstimmung beantragen. Herzlichen Dank.
So, das war der letzte Redebeitrag zu diesem Tagesordnungspunkt. In einer Sache muss ich dich korrigieren, Matthias. Über die geheime Abstimmung stimmen wir nach Geschäftsordnung 12.5 mehrheitlich ab und nicht ein Drittel. Es ist die namentliche. Und da ist jetzt die Frage, weil andere Voraussetzungen, beantragst du trotzdem für den Fall hilfsweise die namentliche Abstimmung? Okay, gut. Also, das war jetzt ein Zwiegespräch, aber nochmal für alle. Nach 12 Absatz 5 unserer Geschäftsordnung wird über die Frage, stimmen wir geheim ab, ja oder nein, wird offen abgestimmt. Wir brauchen eine einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder. So, das würden wir als nächstes machen. Deswegen, wir haben im Moment anwesend, wenn wir es richtig gezählt haben, 58?
Ja.
58. Wer ist für die geheime Abstimmung? Den bitte ich ums Handzeichen. Gegenprobe. Enthaltung. Damit bei einer Enthaltung ist die geheime Abstimmung mehrheitlich abgelehnt und wir stimmen, deswegen hatte ich gefragt, wir stimmen jetzt namentlich bei dieser Frage ab. Die namentliche Abstimmung. Jetzt habe ich irgendwo einen Zettel. Ich muss eins nach dem anderen machen. So, bevor wir jetzt zu der namentlichen oder in das Prozedere für die namentliche Abstimmung eintragen, jetzt wieder nach der Geschäftsordnung. Soweit gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, findet eine namentliche Abstimmung nur auf Antrag von mindestens einem Drittel der anwesenden Kreistagsmitglieder ab. So, wer ist für die namentliche Abstimmung? Ihr stimmt auch ab. 18. Gegenprobe, Enthaltung, so keine Mehrheit für die namentliche Abstimmung. Deswegen wird hier offen über den Antrag abgestimmt, den die CDU-Fraktion gestellt hat. Wer den Antrag Sanierung des Kreishauses in einer Minimalvariante gestellt von der CDU-Fraktion unterstützen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenprobe. Damit ist dieser Antrag mehrheitlich abgelehnt. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für das Kreishaus haben wir zur Kenntnis genommen. Damit wären wir beim neuen Tagesordnungspunkt 17, Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025. Ich würde sagen, dass wir die Tagesordnungspunkte 17.1 und 17, also den kompletten 17 zusammennehmen, zusammen debattieren und dann danach in die Abstimmung eintreten. Und ich sage nochmal, was ich vorhin gesagt habe, ungefähr nach 4 Stunden Sitzungszeit werde ich auf die Uhr gucken und werde dann sagen, wenn es noch großen Debattenbedarf gibt, dann werden wir die Sitzung abbrechen und werden dann im Zweifel einen neuen Sitzungstermin finden, weil irgendwo hatten wir das mal gesagt, dass die Sitzung nicht zu lange sich ausdehnen sollten. Tagesordnungspunkt 17, Haushaltssatzung, Haushaltsplan 2025. Der Vorsitzende des Ausschusses, Martin Delken, fängt an.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch wenn es nicht alle glauben wollen, aber Rekorddefizite und wachsende Verschuldung, dies ist die finanzielle Lage des Landkreises Osnabrück. Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 zeichnet ein besorgniserregendes Bild der finanziellen Situation des Landkreises. Er weist ein Defizit von 47,4 Millionen Euro auf. Die mittelfristige Finanzplanung prognostiziert eine weitere Zunahme der Defizite in den kommenden Jahren. Bis 2028 werden diese voraussichtlich aufgelaufen 187 Millionen Euro betragen. Die Schulden wachsen in dieser Zeit ebenfalls deutlich, was zu einer Gesamtverschuldung von bis zu 265 Millionen Euro führen wird. Diese Entwicklung ist nicht tragbar und gefährdet die Erstellung gesetzeskonformer Haushalte ab dem Jahr 2026. Die prognostizierten Defizite können durch Überschüsse dann nicht mehr ausgeglichen werden. Haushaltssicherungskonzepte, die gemäß der niedersächsischen Gemeinde- und Haushaltsverordnung dann aufgestellt werden müssen, werden massiv in die Leistungen in allen Bereichen unseres Haushalts Lücken reißen, auch in die heute beschlossenen. Es ist wenig tröstlich, dass viele Kommunen in Deutschland mit ähnlich finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Die Ursache liegt vor allem in der Verlagerung von Aufgaben durch Bund und Land auf Kommunen ohne eine entsprechende finanzielle Kompensation. Dies führt zu einer Überlastung der kommunalen Haushalte, auch dem Landkreis Osnabrück. Es droht eine Schuldenspirale, in der Kredite durch neue Schulden beglichen werden müssen. Soziales, Ausgabenstruktur, jetzt Soziales, Jugendhilfe und Bildung dominieren. Ein Blick auf die Gesamtausgaben von 863,5 Millionen Euro zeigt, dass ein Großteil des Budgets für soziale Leistungen und Bildung aufgewendet wird. Soziales 405 Millionen, gleich 47% des Etats. Jugendhilfe 187 Millionen Euro, 22% des Etats. Bildung 73 Millionen, 8,5% des Etats, zuzüglich allerdings dann die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Schulen, die über das zentrale Gebäudemanagement verausgabt wird. Die Zuschüsse in den Bereichen Soziales und Jugendhilfe steigen besonders stark. Soziales in diesem Haushalt plus 13,2 Millionen Euro, Jugendhilfe plus 17,7 Millionen Euro. Insgesamt entfallen 77,5% der Ausgaben auf diese drei Bereiche Soziales, Jugendhilfe, Bildung. Diese Zahlen verdeutlichen den begrenzten Spielraum für Einsparungen, da diese Ausgaben fast komplett durch Bundes- und Landesvorgaben bestimmt werden. Für alle übrigen Aufgabenbereiche Ordnung, Plan, Bau und Straßen, Umwelt und Gesundheit stehen lediglich etwas mehr als 20% der Ausgaben zur Verfügung. Auch die von Bund angekündigten 100 Milliarden für die Länder und die Kommunen werden keine ausreichende Entlastung bringen, da diese Mittel vorrangig für Infrastrukturprojekte vorgesehen sind. Um die finanzielle Situation der Kommunen nachhaltig zu verbessern,
müssen Bund und Länder vor allem in den Bereichen Soziales, Jugendhilfe und Bildung gegensteuern und die Kommunen finanziell entlasten. Müssten die Mittel für Infrastrukturprojekte dann auch noch gegenfinanziert werden, werden diese nicht zu finanziellen Entlastungen führen, es sei denn, wir können sie für schon geplante und schon im Haushalt enthaltene Projekte verwenden. Denn trotz der negativen Kennzahlen beabsichtigt der Landkreis, 54 Millionen in Infrastruktur zu investieren. Breitband zum Beispiel für 19,4 Millionen, Krankenhausfinanzierung 7,8 Millionen, Straßenradwege 9,5 Millionen, Schullandschaft 7,6 Millionen und für das Kreishaus 4,5 Millionen. Dabei beläuft sich der Saldo für alle Investitionsprojekte 2025 auf 44,3 Millionen Euro. Bei Betrachtung all dieser Zahlen müssen Politik und Verwaltung alle anstehenden Ausgaben neu bewerten. Denn nur die Ausgaben steigen massiv, während die Einnahmen stagnieren. Können wir einen Neubau und eine komplette Sanierung des Kreishauses finanzieren? Die Mehrheit meint ja. Können wir Millionenbeträge zusätzlich für den ÖPNV finanzieren? Können wir den stetigen Personalanbau so weiterführen? Viele weitere Produkte gehören auf dem Prüfstand. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept muss zum Beispiel für das Jahr 2027 zu einer Ausgabenreduzierung von etwa 50 Millionen Euro beitragen. 50 Millionen, die wir reichen müssen dann aus dem Haushalt. Fazit: Die Haushaltslage ist dramatisch. Rekorddefizite und wachsende Verschuldung erfordern drastische Einsparungen und eine konsequente Neuausrichtung. Wir müssen jetzt handeln, um die finanzielle Stabilität unseres Landkreises zu sichern. Ein Weiter-so, hat uns die Kreisrätin jedes Mal gesagt, kann es nicht geben. Aber die Beschlüsse von heute zeigen eigentlich, dass ein Weiter-so mehrheitlich gewünscht ist. Aber es ist irgendwann am Ende, wird sie nicht mehr finanzierbar sein. Für die Aufstellung des gesamten Haushaltes herzlichen Dank an die Beteiligten, die auch hier sitzen. Herzlichen Dank für die gute Vorarbeit. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Danke.
Vielen Dank, Martin Decken. Nächster auf der Liste wäre Uli Lier.
Wo ist er denn da?
Wir hatten übrigens wieder eine interfraktionelle Verabredung ungefähr mit zugewiesenen Redezeiten. Es sind aber immer nur Möglichkeiten der Rede. Das ist keine Pflicht.
Ja, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Frau Landrätin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nach den einführenden Worten des Ausschussvorsitzenden brauche ich zur Finanzlage des Kreises nicht mehr ganz viel sagen. Die Zahlen sind uns alle bekannt und sie machen uns alle nicht froh. Und wie wir aus der durchaus detaillierten Vorlage zur Abwägung der Kreisumlage wissen, ist es nicht nur bei den Kreis- und Landkreishaushalt so, sondern das gleiche Bild findet sich bei den kreisangehörigen Städten und Kommunen auch. Nicht überall in gleicher Intensität, sondern durchaus in unterschiedlichem Maße, aber tendenziell kann man das so feststellen. Das hat die wirklich sehr detaillierte Verwaltungsvorlage dazu deutlich herausgearbeitet. Und sie lässt die Gesamtlage von Finanzen in Kreis- und kreisangehörigen Kommunen erkennen und bietet in der Detailtiefe auch eine durchaus auskömmliche Basis, um die gebotene Abwägung ermessensfehlerfrei treffen zu können. Unter Abwägung aller Gesichtspunkte, insbesondere der finanziellen Gesamtlage, der Finanzbedarfe von Kreis- und kreisangehörigen Kommunen und auch unter Berücksichtigung der vorhandenen großen Spreizung bei den einzelnen Kommunen, ist es unseres Erachtens ermessensgerecht, die Kreisumlage unverändert bei 45 Punkten zu belassen. Damit ist aber die weitere und ganz elementare Frage, wie wir denn mit dieser enorm herausfordernden Situation, und der Kollege Delken hat es geschildert, wie wir damit umgehen, noch lange nicht geklärt. Und wenn ich die aktuellen und vor allem auch zukünftigen Herausforderungen und den aktuellen und den sich abzeichnenden Finanzrahmen betrachte, dann kann das gerade im Hinblick auf die äußerst komplexen Finanz-, aber auch Aufgabenbeziehungen zwischen Landkreis, einerseits und Kreisangehörigen Kommunen andererseits nur gemeinsam gelingen, indem Landkreis und Kreisangehörige Kommunen ihre Kräfte bündeln, vertrauensvoll und mit respektvollem Verständnis für die Belange des jeweils anderen die besten Lösungen für das Osnabrücker Land insgesamt suchen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass dieses, gerade auch in der letzten Zeit, nicht unbedingt immer so gelingt, wie wir uns das alle vielleicht wünschen. Manchmal habe ich jedenfalls den Eindruck, dass auf beiden Seiten oft zu sehr auf das eigene Wohl geschaut wird. Und das macht mich schon ein bisschen betroffen, wenn ich dann auch seitens der Gemeinden höre, ja, der Landkreis macht dies und jenes und eigentlich wissen wir es ja viel besser. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass der Landkreis vielleicht auch nicht in allen Dingen immer so auf die Gemeinden zugeht, wie wir es uns vielleicht wünschen. Eines ist für mich aber ganz klar. Jeder für sich alleine wird vielleicht kurzfristig Lösungen erzielen und Erfolge haben. Auf Dauer werden wir aber alle verlieren. Und die Landrätin hat eben zu dem Thema ÖPNV ausgeführt, es ging um einen gerechten Ausgleich. Ja, das sollte der Anspruch aller Beteiligten sein. Zum Kreishaushalt. Bei Einbringung spiegelte der Verwaltungsentwurf des Kreishauses die angespannte Finanzlage wider. Und auch in den vergangenen Monaten hat sich da, wir haben es eben auch gehört, nicht viel dran geändert. Gern hätten wir die eine oder andere Maßnahme noch zusätzlich in den Haushalt aufgenommen, mussten aber zur Kenntnis nehmen, dass in den Fachausschüssen Mehrheiten dafür nicht zu erreichen waren. Zu Einzelheiten werden Kolleginnen und Kollegen noch sprechen. Auf zwei Punkte will ich aber vorweg hier schon eingehen. Der erste Punkt ist die mehrheitlich beschlossene Aufgabe des operativen Ziels, ein Open-Data-Portal einzurichten. Das gibt ein Ziel, das sendet ein Signal an die Öffentlichkeit, insbesondere an die Wirtschaft, dass wir es mit der Digitalität eines modernen Landkreises nicht ganz so ernst nehmen. Und ich halte das für einen strategischen Fehler. Aber auch dazu werden wir gleich noch was hören. Der zweite Punkt, und das ist elementar, ist die in den Vorbereitungen vorgenommene Veränderung des Stellenplanentwurfs. Hier stimmen wir dem Antrag der Mehrheitskooperation hinsichtlich der wegfallenden Stellen in Bezug auf Beni ausdrücklich zu. Dem Wegfall der weiteren Stellen aber nicht. Wir haben im letzten Jahr, und das war auch Thema in den Ausschusssitzungen, einvernehmlich ein Stellenplanmoratorium beschlossen. Und der Verwaltungsvorstand hat dem damit einhergehenden Auftrag alle vorhandenen Stellen, vor allem aber diejenigen, die von den Fachdiensten neu beantragt wurden, sind äußerst kritisch zu prüfen und deren Notwendigkeit zu bewerten, sehr intensiv wahrgenommen. Von den neu beantragten Stellen konnten ein Drittel diese Prüfung nicht bestehen und sind vom Verwaltungsvorstand bereits nicht bewilligt worden, weil ihre Notwendigkeit nicht in der erforderlichen Form nachgewiesen wurde oder sie anderweitig kompensiert werden konnten. Eine Kompensation weiterer Stellen, wie sie die Mehrheitskooperation will, halten wir für fehlerhaft. Die dort als zusätzlich zu kompensierenden genannten Stellen betreffen gesetzliche Pflichtaufgaben, die dann nicht erfüllt werden können, möglicherweise zu Regressansprüchen führen. Sie betreffen Bereiche, die in ganz erheblichem Maße mit Gefährdungsanzeigen belastet sind. Und sie betreffen Stellen, die direkt mit der Geltendmachung von Ansprüchen des Landkreises dem Land gegenüber in zweistelliger Millionenhöhe verbunden sind. Zum einen würde der Wegfall dieser Stellen also zu einem finanziellen Schaden führen. Zum anderen würde, soweit die Bereiche mit Gefährdungsanzeigen betroffen sind, die Fürsorgepflicht des Landkreises als Dienstherr verletzt. Und diese Verantwortung den Mitarbeitenden gegenüber können und dürfen wir uns als Kreistag nicht entledigen. Selbst wenn nur eine Kompensation dieser Stellen an anderer Stelle gewollt sein sollte, führt dieses doch dann nur dazu, dass ein Loch mit dem anderen gestopft wird. Denn schon jetzt hat der Landkreis Osnabrück mit 323 Stellen pro 100.000 Einwohner mit Abstand die wenigsten Stellen aller 12 Landkreise des ehemaligen Regierungsbezirks Weser-Ems. Da gibt es eine Spannbreite von 890 Stellen pro 100.000 Einwohner und eben unseren 323. Das macht deutlich, dass wir keineswegs zu sehr aufgebläht sind. Das Stellenmoratorium ist kein Selbstzweck, sondern es ist Handlungsmaxime. Danach müssen wir das Richtige tun, um die Handlungsfähigkeit der Kreisverwaltung und die Gesundheit der Mitarbeitenden zu bewahren. Mit der Streichung der hier betroffenen Stellen tun wir dieses gerade nicht. Hier tun wir dann das Falsche und darum werden wir einem Haushalt mit dieser Stellenstreichung auch nicht zustimmen können. Vielen Dank.
So, vielen Dank für die Redebeiträge. Wir kommen jetzt mal in das Prozedere der Abstimmung zum Thema Haushalt, Haushaltssatzung, Haushaltsplan. Punkt 1, der unstreitig, glaube ich, ist, indem wir abstimmen, Abwägung über die Ergebnis der Abwägung über die Festsetzung der Kreisumlage. Sie soll bei 45 Punkten bleiben. Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. Entsprechend der Vorlage, Gegenstimme, Enthaltung, bei einer Enthaltung einstimmig so beschlossen. Dann wären wir nach all den Änderungen, und Sie haben natürlich auch alle Unterlagen gelesen, nach meinem Kenntnisstand werden wir über die Vorlage 430-2 abstimmen. 430-2 wird gleich zur Abstimmung gestellt, allerdings unter Berücksichtigung des Beschlusses Mitgliedschaft bei der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlichen Kommunen. Die Auswirkungen auf den Haushalt belaufen sich auf 3.000 Euro. Es ist viel Geld, aber nicht so, dass wir die Zahlen des Haushaltes verändern müssen. Das muss das Budget nun mal hergeben und das muss da erzielt werden. Das sei die Bemerkung über die Abstimmung, die wir gleich zum Schluss darüber fassen werden. Jetzt haben wir aber verschiedenste Einzelanträge, so wie ich es vernommen habe. Ich kann natürlich nachvollziehen und jeder darf hier Anträge stellen, bis die Abstimmung getätigt ist, gar keine Frage. Aber wir hatten auch eine intensive Vorbefassung in allen Fachausschüssen über diese Themen. Trotzdem stimmen wir halt über gestellte Einzelanträge nochmal ab, damit das auch alles seinen ordnungsgemäßen Verlauf hat. Da das alles Änderungsanträge sind, lese ich sie jetzt nicht vor, sondern versuche mal die Antragsteller, die das mündlich vorgetragen haben, so aufzunehmen. Wir haben einmal das Thema, von Jutta Olbricht war das nicht. Das war von Monika Abendroth vorgetragen, operatives Ziel Gesundheitsversorgung, so will ich es mal sagen. Das war die eigene Antragstellung. Ob wir das noch mit aufnehmen wollen oder nicht, wer diesem Antrag Folge leisten möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, damit bei wenigen Enthaltungen mehrheitlich abgelehnt. Der zweite Antrag war im Namen von Jutta Olbricht, so habe ich das verstanden. Das war das Stichwort digitale Gewalt. Gleiches Prozedere. Wer diesem Antrag Folge leisten möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, bei 5 Enthaltungen, denke ich, doch mehrheitlich abgelehnt. Und dann von Robert noch vorgetragen, das operative Ziel, Open Data oder Data, je nachdem. Du würdest Data sagen. Ich habe zugehört. Wer dem Wunsch und damit dem Antrag von Robert nachkommen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, damit bei 3 Enthaltungen mehrheitlich so abgelehnt. Das wären die Änderungsanträge. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen übersehen und wir kämen dann zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Ich lese den Beschluss jetzt nicht en Detail vor. Sie haben es alles gelesen. Vorlage 430-2 mit der Ergänzung, die ich vorhin zum Thema fahrradfreundliche Kommune gesagt habe. Wer dem Haushalt in dieser Form mit der Voraussetzung so zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen. Bei 19 Gegenstimmen mehrheitlich so angenommen. Vielen Dank dafür. Enthaltung, Entschuldigung. Bei einer Enthaltung. Trotzdem mehrheitlich so angenommen. Trotzdem Dankeschön. Tagesordnungspunkt 21, Antrag der CDU-Fraktion, Grüne, FDP-CDW-Gruppe, Erhöhung Anzahl Arbeitsgelegenheiten für arbeitsfähige Asylbewerber. Andreas Köppelmann.
Herr Vorsitzender, Frau Landrätin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Tagesordnungspunkt, wo ich große Einigkeit erwarte. Und das, obwohl es ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Und deswegen freut mich das umso mehr aus meiner Sicht. Denn dieser Tagesordnungspunkt beinhaltet im Kern nichts anderes als die lokale Migrationswende aus Sicht der CDU-Fraktion. Weil wir eine Bilanz der grünen Landrätin haben in einem Teilbereich, die uns absolut nicht zufriedengestellt hat, nämlich bei der Frage, was machen wir mit den Menschen, die zu uns kommen? Also die Migrationswende im Großen, das will ich deutlich sagen, ist hier nicht unser Thema. Und die Sicherung der Außengrenzen, das wird gerade hoffentlich ja gemeinsam auf Bundesebene geregelt. Aber die, die dann das Zauberwort gesagt haben und momentan zumindest noch zu uns gekommen sind, was passiert mit denen? Und da gibt es eine klare Regelung im Gesetz. Und die klare Regelung sagt, die sollen in aller Regel arbeiten. Und zwar der Gemeinheit etwas von dem zurückgeben, was sie von uns hier als Sozialleistung kriegen. Und ich glaube, wenn das Menschen sind, die aus Flucht und anderen Gründen zu uns kommen, hat da ja auch wirklich überhaupt niemand von uns hier etwas gegen. Und auch Fachkräfte, das will ich ausdrücklich betonen, aber das ist in der Regel ein anderer Weg, zu uns zu kommen, sind ja hier herzlich willkommen. Nur die Bilanz dieses Landkreises Osnabrück ist, dass obwohl das 300, ich sehe gerade das rote Licht ist an, ich hatte eigentlich was anderes, hatte ich schon vor der Kreistagssitzung der Landrätin auch gesagt. Die entsprechende Bilanz dieses Landkreises Osnabrück ist etwas ganz anderes. Kann auch draußen zugehört werden, aber ich halte das aus grundsätzlichen Erwägungen für falsch, das Ding zu streamen, deswegen lege ich da Wert drauf. Nämlich, dass von den 300 Menschen, die da in Betracht kommen, das im Landkreis Osnabrück 2, manchmal 3 machen. Obwohl es eine gesetzliche Sollregelung ist. Und das kann einfach nicht so weitergehen. Deswegen dieser Antrag, ein entsprechendes Konzept vorzulegen in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden. Vielleicht ist das auch so im Laufe der Zeit. Der eine hat sich auf den anderen verlassen und die Städte werden es wohl machen. Dann haben die gesagt, naja, ist eigentlich Aufgabe des Landkreises. Ich weiß nicht, was historisch der Grund war. Da spielen nur noch bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen eine Rolle. Aber das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend. Und ja, ich betone das ausdrücklich, es geht auch um Müllsammeln, weil das im Fachausschuss so ein bisschen ins Lächerliche gezogen worden ist. Müll wäre doch Thema für qualifizierte Müllleute. Nein, auch ein Asylbewerber, der zu uns kommt, dem ist es zuzumuten, in den Wald zu gehen und Müll zu sammeln. Das machen wir, nämlich viele von uns jedenfalls, samstags beim Müllsammeltag auch. Und an der Stelle will ich das eindeutig als ein Beispiel sagen. Ob es um die Erhaltung von Mooren gibt, da können wir auch ganz, ganz viele grüne Themen finden. Von daher bin ich froh, dass die Grünen da auch mit an Bord sind. Und es hat auch einen Arbeitsmarktintegrationseffekt. Und deswegen ist das etwas, wo wir auch denjenigen, die dann letzten Endes diese Arbeitsgelegenheiten ausüben, einen Gefallen tun werden. Weil wir kennen das doch alle, sage ich mal, wenn man 3, 4 Wochen Urlaub hat, dann morgens wieder aus dem Bett zu kommen und zur Arbeit zu gehen, ist dann doch eine gewisse Überwindung. So, wenn ich das jetzt jahrelang nicht gemacht habe, wenn ich jahrelang zu Hause liegen geblieben bin und das nicht gemacht habe, dann führt das nicht dazu, dass ich mich in den Arbeitsmarkt vernünftig integriere, sondern die Fachleute sagen uns eindeutig, im ersten Jahr, das ist das Entscheidende, da müssen die Menschen mitgenommen werden und da muss der normale Tagesablauf, morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, eben entsprechend auch weitergeführt werden oder eben entsprechend beigebracht werden. Und dann wird es einige wenige geben, das gehört auch zur Wahrheit dazu, die keine Lust dazu haben, die morgens liegen bleiben werden. Und die gibt es auch jetzt schon, nur die können jetzt ungestraft liegen bleiben. Und die müssen zukünftig damit rechnen, dass es zu Leistungsminderungen kommt. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist auch gut und richtig so. Und genau das, was im Gesetz vorgesehen ist. Und da bitten wir darum, dass das konsequent umgesetzt wird. Und wir werden das sehr, sehr eng verfolgen und liebe Anna, liebe Frau Landrätin, wir hoffen, dass da zügig eine Umsetzung erfolgt. Der Antrag liegt jetzt schon seit Monaten bei der Kreisverwaltung vor. Wir erwarten, dass das Konzept bald vorgelegt wird. Ich habe noch 7 Sekunden. Vielen Dank. Tschüss.
Gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Punkt? Marien Gut ist noch auf der Liste.
Also ich vertrete noch mal Jutta, aber ich muss sagen, ich schäme mich für diese Worte. Ich schäme mich dafür. Und ich möchte, also ich lege großen Wert drauf, dass ich da nicht der Meinung bin, auf keinen Fall, Jetzt zu dem Beitrag von Jutta. Wir haben die Abstimmung bei uns in der Gruppe freigestellt und wie das auch richtig ist. Und es ist ja ein Gesetz, das, was es schon gibt. Jutta schreibt oder sagt mir, ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass es uns als SPD-UWG-Gruppe wichtig ist, festzuhalten, dass bei den Bemühungen, die Anzahl der Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber zu erhöhen, nicht in einer Art Zwangsarbeit ausarten darf. In der Oktobersitzung des Fachausschusses Feuerschutz, Integration und Ordnung wurde seitens der Verwaltung dargestellt, ich zitiere, dass für diese Aufgabe die Kommunen in der Verantwortung stehen und dass die Gemeinden zur Anleitung und Betreuung der Personen auch Personal abstellen müssen. Mit den kreisangehörigen Gemeinden sei man im Gespräch. Arbeitsgelegenheiten über das Ehrenamt zu ermöglichen, halten wir für schwer darstellbar. Mit der Flüchtlingswelle 2015 hat es ein großes Engagement von Ehrenamtlichen gegeben, den Hilfe- und schutzsuchenden Menschen das Ankommen zu erleichtern, genauso wie bei den zuletzt aus der Ukraine kommenden Menschen. Alle Zugewanderten müssen so schnell als möglich unsere deutsche Sprache erlernen. Das ist das A und O aller Integrationsmöglichkeiten. Die Landrätin soll hier ein Konzept entwickeln, um mehr Asylbewerber in Arbeitsgelegenheiten zu vermitteln. Formulierungen, wie sie in einer Fachausschusssitzung von einer Kollegin gefallen sind. Es gäbe doch auch einfache Tätigkeiten zu tun, wie zum Beispiel Müll im Wald sammeln, sind diskriminierend und entwürdigend. Ich habe den gleichen Ton in der Pflege, wo es auch immer um gute und schlechte Arbeiten geht, darum unterstreiche ich das sehr. Nein, das kann nicht Ziel von Arbeitsmarktintegration sein. Es gibt gute Beispiele von gelungener Integration. Zum Beispiel bei uns in Gemhütte arbeitet seit 2 Jahren ein Flüchtling, der aus Somalia stammt, hat mittlerweile die deutsche Staatsangehörigkeit und eine Familie gegründet. Diese Beispiele war auch der Notz zu entnehmen. Im Übrigen bin ich der Auffassung, dass alle Menschen im arbeitsfähigen Alter ihren Lebensunterhalt eigenverantwortlich sichern sollten. Dabei spielt der Mindestlohn eine Rolle und die Wertschätzung eines jeden Berufes, ob einfacher Hilfsarbeiter bis hin zu akademischen Berufen.
Vielen Dank. Marien Gut, Marcel Queckemeyer sind die nächsten beiden.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Landrätin, liebe Anna, liebe Kreistagskolleginnen und Kollegen und insbesondere auch tatsächlich die Grünen, die da draußen sind und vielleicht zuhören. Wie könnt ihr Grünen euch an so einem Antrag beteiligen? Warum schickt ihr geflüchtete Menschen in Zwangsarbeit, anstatt sie in Arbeit zu vermitteln? Diese Fragen sind bei uns aufgelaufen und mit diesen Fragen habe ich mich die letzten 2 Tage und 2 Wochen sehr beschäftigen müssen. Die Antwort auf die zweite Frage ist recht einfach. Wir schicken nämlich niemanden in Zwangsarbeit, sondern führen ein Gesetz aus, das vorsieht, gemeinnützige Arbeitsgelegenheiten zur Verfügung zu stellen. Selbstverständlich unter zumutbaren Bedingungen und unter Einhaltung sämtlicher Arbeitsschutzmaßnahmen. Der noch Arbeitsminister der Ampel, Hubertus Heil, hat dazu gesagt, wir unterstützen es als Bundesregierung, wenn die Länder und Kommunen Asylbewerber auch zu gemeinnützigen Tätigkeiten einsetzen, grenzt es aber zu Recht ein, nur um die Zeit bis zur Arbeitsmarktintegration zu überbrücken. Diese Vermittlung in den Arbeitsmarkt ist aber erst mit einer Arbeitsmarktzulassung möglich und diese gibt es nun mal erst auf Antrag und nach einer gewissen Wartezeit. Es wäre sicherlich ein Akt der Vernunft, Arbeitsverbote abzuschaffen und diese Menschen von Anfang an anständig zu entlohnen, und zwar für die Menschen, für die Unternehmen und auch für die Wirtschaft, aber diese Entscheidung liegt nicht in unserer Hand. Und damit zur ersten Frage, wie könnt ihr Grünen euch an so einem Antrag beteiligen? Vernunft. Vernunft ist das Schlüsselwort. Wir halten es für vernünftig, Menschen schnellstmöglich zu integrieren, ihnen die Möglichkeit zu geben, niedrigschwellig Sprachkenntnisse zu erwerben und eine Chance auf den raschen Einstieg in den Arbeitsmarkt zu geben. Andreas hat das ähnlich ausgeführt. Zudem können dadurch auch Berührungsängste abgebaut und Vorurteile revidiert werden. Solange also der Wunsch nach regulärer Arbeit an Hürden und Einschränkungen scheitert und Sprachkurse und Wartezeiten darauf Monate dauern, ist gemeinnützige Arbeit ein Kompromiss. Unsere Fraktion setzt dabei ganz entschieden auf Freiwilligkeit, denn der limitierende Faktor ist nicht der Arbeitswille, sondern der bürokratische Aufwand, wie uns auch CDU-Bürgermeister tatsächlich bestätigt haben. Also, wie können wir Grünen uns an so einem Antrag beteiligen? Im Ziel unterscheiden wir uns von der CDU. Unser Ziel ist verstärkt Integration, weniger Sanktion, aber der Weg ist der gleiche. Wir werden die Umsetzung ebenfalls sehr genau beobachten und darauf achten, dass das Wohl der Menschen im Mittelpunkt steht. Und wir vertrauen dabei auch auf unsere Verwaltung, die das sicherlich genauso sehen wird.
Vielen Dank, Marien. Nächster auf der Liste war Marcel Quackemeyer, dann Silke Debka und Dietert Umhambange.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Also ich bin schockiert, wenn man hier vom Müllsammeln von Diskriminierung spricht. Also dieser Antrag der CDU ist definitiv unterstützenswert, also gar keine Frage. Wenn man sich dann mal das Beispiel Niederlande anschaut, und das finde ich eigentlich sehr faszinierend, da ist es nicht nur bei der Asylpolitik so, da ist es auch bei den Leuten, die Outkering bekommen, also wie hier das Bürgergeld, dass man, wenn man von der Gemeinschaft etwas bekommt, auch der Gemeinschaft selbstverständlich etwas zurückgibt. Und nichts anderes ist das in diesem Fall. Da ist es in den Niederlanden so, ich melde mich bei dem Bauhof und bekomme dort eine mir geistig und körperlich zumutbare Arbeit zugewiesen, die man macht. Fahren Sie in die Niederlande, schauen Sie sich die Niederlande an. Es ist immer sauber, es liegt nirgendwo groß Müll. Die Rabatten in den einzelnen Gemeinden sind gepflegt, immer sauber und ordentlich und Sie sehen auch niemals irgendwo bei einer Baustelle eine Ampelanlage. Da sind Leute, die regeln den Verkehr. Und das sind alles Leute, die nicht gerade dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und somit wieder in Arbeit kommen. Und genau das ist der richtige Weg und auch das bei der Asylpolitik. Und deswegen ist der Antrag definitiv zu unterstützen.
Silke Debka wäre die Nächste und dann Dietert Brümmer-Bange. Weitere Wortmeldungen zu diesem Antrag?
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Landrätin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich werde mich an dieser Stelle jetzt nicht über meine Vorredner aufregen. Dafür ist mir meine Zeit einfach zu wertvoll. Von daher werde ich mich kurz fassen. Meiner Meinung nach kommt dieser uns vorliegende Antrag einem Arbeitszwang für Asylbewerberinnen und Asylbewerber sehr nah. Und ich persönlich empfinde das als menschenunwürdig. Wenn wir von Teilhabe sprechen, sollte dies nicht unter Zwang, sondern immer auf Freiwilligkeit geschehen. Und vielmehr alles daran gesetzt werden, wäre auch schön, wenn alle mal zuhören würden, die Prozesse in der Erteilung von Arbeitsgenehmigungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber zu beschleunigen, um diese Menschen schneller in reguläre Arbeit und damit auch zur Teilhabe zu bringen. Danke.
Vielen Dank, Dietert Brümmer-Bange. Der voraussichtlich letzte Redner in dieser Debatte und dann kommen wir zur Abstimmung.
Ich muss es leider sagen, also hier ist ein Tonfall oder eine Wortwahl gewesen, gleich zu Anfang, der muss ich eindeutig widersprechen. Das ging absolut nicht, das ist nicht richtig und da sollte man sich auch vielleicht mal an unser Grundgesetz erinnern, das nämlich für das gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gilt, für jeden Menschen hier. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und manche Äußerungen hier beinhalten das nicht mehr. Das muss ich klipp und klar an der Stelle mal sagen. Das ist für mich nicht akzeptabel, wie hier drüber geredet wird, wie es auch leider häufig in der öffentlichen Diskussion ist. Das wird so getan, als wenn die Migranten unser größtes Problem wären. Immer wieder kommt das rauf und runter dabei und wir müssen das stoppen und was nicht alles dabei. Das ist nicht unser größtes Problem, was wir haben. Und zu dem Antrag bestimmt gesagt, ich kenne viele Asylbewerber, auch viele, die in der Wartezeit sind, die liebend gerne was machen wollen. Gar keine Frage dabei. Das Problem ist nur schon mal los, das geht bei der Sprache schon los, dass das Problem ist, dass ich nämlich auch Leute haben muss, die ja mit denjenigen unterwegs sind. Und mit denen auch reden können. Und ich kriege nur rückgespiegelt von den Kommunen, dass die alle wieder sagen, wir haben gar nicht die Leute, um die entsprechend anzuleiten oder auch zu begleiten oder irgendwo hinzubringen. Ne? Das ist doch das nächste Problem. Wie sollen die Leute da hinkommen? Also wir schaffen mehr Beschäftigung in den... Bitte? Ja, der kann aber dann durch den ganzen Landkreis fahren und 100 Leute jeden Tag zu der Arbeitsstelle fahren. Oder wie soll der das machen? Also, tut mir leid, das funktioniert nicht. Und das wird genauso wenig funktionieren, wie wir es damals mit den ABM-Maßnahmen hatten. Wir sollten uns da keine Vorbild machen. Viel wichtiger wäre es an der Stelle, dass wir dafür sorgen, dass die Abschlüsse der Asylbewerber viel schneller anerkannt werden, damit die nämlich viel schneller hier in reguläre Arbeit kommen können. Da hapert es nämlich dran. Und, das muss man auch mal ganz klar sagen, bis vor kurzem galt es noch Arbeitsverbote. Damit wollte man verhindern, dass wir keinen Anreiz haben, dass die Leute hierher kommen. Jetzt, damit man gemerkt hat, das funktioniert nicht oder es ist nicht in dem Sinne, wie man es meinte, kommt man auf eine andere Idee und sagt, jetzt führen wir ihnen zwangsweise Arbeit zu dabei. Ich bin gespannt, wenn wir in 2 Jahren über das Projekt wieder nachdenken, ob das wirklich diese Erfolge gebracht hat, die dabei sind. Ich würde mir viel eher wünschen, dass wir die ehrenamtlichen Betreuer mehr unterstützen, dass die Kommunen auch da mehr Unterstützung leisten, dass darüber eine Integration funktionieren kann. Über diesen Weg, glaube ich, wird das nicht funktionieren.
Vielen Dank, Detert, für die Wortmeldung. Wir kämen jetzt zur Abstimmung über diesen Tagesordnungspunkt. Der vorgestellte Antrag zur Erhöhung der Anzahl der Arbeitsangelegenheiten für arbeitsfähige Asylbewerber. Wer diesem Antrag folgen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimme. Enthaltung. 1, 2, 3, 4. Wir sind bei Enthaltungen. Wir dann bei einigen Enthaltungen mehrheitlich so angenommen. Vielen Dank dafür.